Wir versuchen, das Informative in eine emotionale Storyline mit reinzupacken.
Eine Präsentation so einfach zu machen, dass Leute, die nur 10 Minuten Zeit haben, trotzdem davon profitieren können und das sehen können und durch die Immersion gepackt werden können und dann Mehrwert davon haben. Das haben wir so bis jetzt noch nicht gesehen auf dem Markt und deswegen haben wir dafür ein eigenes Format entwickelt.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind heute hier mit Eno Henze und Alex Liesk von NSYNC. Erzählt doch mal ein paar Sätze über euch. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Ich bin Eno Henze. Ich bin eigentlich gelernter Künstler. Ich habe Kunst studiert hier in Frankfurt an der Stellschule und an der HFG in Karlsruhe. Hab dann 10 Jahre versucht, mich als freischaffender Künstler in Berlin durchzuschlagen und währenddessen mich mit Software und Gestaltung und Kunst beschäftigt und nebenher Projekte gemacht, um Geld zu verdienen, die sich alle mehr oder weniger mit Medien und Raum und Bühne befasst haben. Dann ist das irgendwann so weit gewachsen, dass ich gesagt habe, da brauche ich eine Firma dafür und bin nach Frankfurt zurückgezogen und dann habe ich NSYNC gegründet und bin mit der Firma gewachsen und bin jetzt quasi sowas wie ein Regisseur im weitesten Sinne. Also kümmere mich darum, dass die Projekte, die wir machen, als Ganzes zusammenkommen, dass die Gestaltung, dass die Erzählung funktioniert und dass alle, mit denen ich zusammenarbeite, das haben, was sie brauchen.
Ja, und ich bin der Alex, Alex Liesk. Ich wollte als junger Mensch, kleiner Bub, mittelgroßer Bub, wollte ich mal Journalist werden. Hab dann an der Uni Englisch, Geschichte und Politikwissenschaften studiert, so den klassischen Werdegang. Bei der Lokalzeitung habe ich gearbeitet, Bote vom Untermain, kennt jeder, der irgendwie journalistisch unterwegs ist. Und habe dann irgendwann im Leben gemerkt, dass es ein paar mehr Abzweigungen gibt und bin mal hier hingegangen, da hingegangen. Habe in Mannheim in einem Hip-Hop-Laden gearbeitet, habe in einem Plattenladen in Heidelberg gearbeitet, habe Autos verkauft an US-Soldaten und bin dann irgendwann wieder auf die schreibende Spur gekommen und habe zuerst technische Redaktion gemacht bei einer Agentur hier in Frankfurt, das hier Markgraf, und bin dann im Agenturwesen dann so dabei geblieben. Und mittlerweile mache ich Konzepte, schreibe Content, schreibe Geschichten, bin also wieder ungefähr dahin gekommen, wo ich als mittelgroßer Bub mal sein wollte. Weniger journalistisch, mehr Storytelling, Narrative.
Das ist mein kreativ.
Ja, wenn's passt und wenn es hinhaut, gerne, ja.
Sehr cool. Das ist sehr spannend, auch sehr unterschiedliche Wege, muss ich sagen. Aber cool, dass ihr euch heute beide da seid. Und jetzt kommen wir mal zur wichtigsten Frage des Podcasts direkt zu Beginn. Die Pizza-Frage. Was ist denn eure Lieblingspizza?
Also ich bin da ganz traditionell bei Pizza Gorgonzola, aber die muss wirklich knusprig gebraten sein.
Ja, also ich bin auch relativ traditionell. Ich mag es gerne pikant. Ich mag gerne eine Pizza Diavola. Aber durch meinen 2,5 Jahre alten Buben habe ich jetzt auch Pizza Margherita mit Oliven sehr schätzen gelernt, weil das ist das Einzige, was er isst und einer muss die bestellen.
Sehr schön. Aber das ist auch sehr schlicht, Pizza Margherita und Oliven. Aber mit Oliven gibt es nochmal so einen kleinen Topping on top.
Ja, genau. Also nichts fancy. Meine Frau ist Italienerin. Wenn es da zu sehr in die...
Keine Pizza Hawaii.
Wenn es zu sehr in die kreative Richtung da geht, dann... stellen sich bei ihr alle Alarmglocken sehr schrill.
Das musst du dir fürs Schreiben aufheben.
Auf jeden Fall.
Okay, cool. Dann kommen wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen zur ersten offensichtlichen Frage, die man sich vielleicht stellt oder fragt, wenn man euren Namen sieht und liest und hört, nämlich NSYNC. Woher kommt der Name? Viele kennen vielleicht die Boyband NSYNC. Was hat das vielleicht damit zu tun?
Genau, es ist ein direkter Bezug auf die Boyband NSYNC. Das geht tatsächlich in die Anfänge zurück. Die Software, mit der ich damals viel gearbeitet habe, die heißt VVVV, die kommt tatsächlich auch hier aus Frankfurt. Die wurde ursprünglich bei Meso hier entwickelt und ist eine grafische Programmiersprache. Und die hat ein Feature, das heißt Boygrouping. Da kann man einen Master-Server programmieren und andere Clients dranhängen und der eine tanzt vor und die anderen tanzen nach. Dann war der Name NSYNC quasi ein Inside-Joke auf Boygrouping und wir waren auch eine Boygroup zu der Zeit. Dann hat sich das angeboten.
Ja, und wir können aber auch alle wirklich sehr, sehr gut singen. Also das stimmt schon.
Sehr gut. Das möchte ich später aber noch hören als Demonstration hier.
Unbedingt.
Und unser Büro ist im Osten, im Gallusviertel und im 17. Stock. Deswegen würde sich East 17 eigentlich auch ganz gut anbieten.
Nicht schlecht. Coole Story auf jeden Fall. Was genau macht ihr denn bei NSYNC? Und wie hat das angefangen? Wie ist das entstanden? Du hast schon am Anfang ein bisschen erzählt, vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Gerne.
Ja, also was wir machen ist eigentlich relativ spitz, was wir machen. Wir arbeiten immer am Rande dessen, was wir für technisch möglich und machbar sehen im Bereich Mixed Reality. Und wenn das relativ spitz ist auf der einen Seite und in Echtzeit zu arbeiten, dann wird es dann sehr breit in der Anwendung. Also wir kommunizieren für Firmen ihre Live-Events, wir helfen ihnen Dinge zu kommunizieren mit dem Einsatz von Mixed Reality-Technologien, Dinge, die man nicht sehen kann, Dinge, die zu klein sind, die hochskaliert werden müssen. Auf der anderen Seite machen wir Mobilanwendungen, wir machen kleine Filme, wir machen alles möglich, was in Echtzeit zu machen ist, was mit Mixed Reality Anwendungen in irgendeiner Form zu tun hat. In der Regel, wie gesagt, für größere Firmen, die etwas zu erzählen haben. Das hört sich manchmal vielleicht so ein bisschen abstrakt an und ich glaube, da können wir dann vielleicht mit ein paar Anwendungsbeispielen das ein bisschen besser illustrieren, wie das dann entsprechend ausschaut.
Ja, ich würde noch mal ein bisschen zurückgucken und vielleicht erklären, wie das zustande gekommen ist und wie wir dazu gekommen sind, dass wir das tun, was wir tun. Also, wie ich eingangs gesagt hatte, habe ich früh angefangen, mich mit Medien und Raum zu beschäftigen und zu verstehen, wie man den Raum mit Medien durchsetzen kann. Und das waren früher waren das erstmal nur Medienflächen, Videoflächen auf Bühnen und dafür habe ich Inhalte programmiert. Also Echtzeit war immer schon ein Thema. Die Dinge, wir haben alles gemacht, was man nicht als Film vorrendern kann, sondern was man in dem Moment rendern muss. Und dann gab es ein Schlüsselprojekt, das war die IAA 2015, wo wir zum ersten Mal angefangen haben, Mixed Reality auf der Bühne einzusetzen. Das bedeutet, dass wir hatten eine Kamera, eine Spider-Cam, die vor dem Publikum im Saal rumgeflogen ist, in der Festhalle und die Halle aufgenommen hat. Und dann haben wir Dinge, die man in der Halle nicht sieht, oder virtuelle Elemente da reingerendert. Ein Baum, einen umgefallenen Baum, einen Abgrund, dann ist das Auto da langgefahren und wir haben quasi eine Geschichte erzählt für die Fahrzeuge und das Publikum, die in der echten Halle waren, rund um virtuelle Dinge außenrum. Und ausgehend von dem Projekt hat sich Mixed Reality als Storytelling-Tool, also als Steckenpferd und als roter Faden für die ganze weitere Entwicklung abgezeichnet. Und wir machen Mixed Reality in den unterschiedlichsten Konstellationen oder in den unterschiedlichsten Konfigurationen. Das kann mal sein, dass wir virtuelle Dinge auf die Bühne holen und die Personen sind echt. Es kann aber auch sein, dass die Personen sich in einem kompletten virtuellen Raum befinden. Also die Anteile der Virtualität und der Realität, die verschieben sich. Die Formate verschieben sich. Das ist mal eine App, das ist mal eine Live-Präsentation, das ist mal ein Film. Aber das Thema, wie verbindet sich Raum mit Medien, wie verbindet sich Realität mit Virtualität, das zieht sich durch alle Projekte durch. Und wir bei InSync produzieren diese Dinge komplett. Also wir schreiben die, wir designen die, wir programmieren die und wir bringen die über die Bühne. Es ist so spezialisiert, dass es wichtig ist, dass wir von Anfang an in den Projekten mit drin sind. Das kann nicht jemand anders für uns schreiben und wir produzieren es dann einfach nur.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das, was wir tun und was uns auch ausmacht, ist eben nicht nur als technischer Dienstleister zu sagen, wir haben verstanden, wie AR, Mixed Reality, Virtual Production, wie das funktioniert und wie das umzusetzen ist, sondern eher auch, wie das einzusetzen ist. Und dabei die Geschichten so zu erzählen, dass die eingesetzte Technologie nicht wie ein Gimmick wirkt und nicht darauf fokussiert ist zu sagen, ah, wir haben jetzt mal was mit Technologie XY gemacht oder Technologie XR in dem Fall, sondern dass das sinnvoll eingebettet ist in eine in sich geschlossene und kohärente Geschichte, die eben dazu funktioniert, den Kern dessen, was unser Kunde in irgendeiner Form kommunizieren will, sei es jetzt eine Technologie am Auto, sei es jetzt in der pharmazeutischen Industrie, wieder Moleküle miteinander interagieren und so weiter und so fort, dass das für den Betrachter aus dessen Perspektive und mit dessen Wissensstand nachvollziehbar und greifbar wird.
Genau, also quasi, dass die Technik an sich jetzt vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern einfach nur Hand in Hand mit der Story und der Kunst im Endeffekt, die ihr präsentieren möchtet, zusammenarbeitet.
Genau, und ich glaube, das ist für uns ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, das wir haben.
Und ihr versteht euch auch so ein bisschen als Künstler?
Ja, also wir betrachten das immer aus der Perspektive, was bringt das Medium der Story? Und wir hatten natürlich in unserer Geschichte Situationen, wo es darum ging, einen Effekt zu erzielen. Aber es war immer die Erfahrung, dass es dann nicht so zwingend und nicht so überzeugend ist, wie wenn es wirklich mit dem Inhalt verschränkt ist. Und wir arbeiten ja viel im Bereich Marken- und Produktkommunikation. Und es ist einfach so, dass viele Produkte bestimmte, also wesentliche Produktmerkmale sind nicht physisch. Du siehst den Produkten nicht an, was sie alles können, beziehungsweise der Use Case klebt ja nicht an dem Produkt dran oder ist digital oder ist in irgendeiner Weise virtuell. Und diese Dimension von Produkten, diese virtuelle Dimension von den Geschichten, die wir erzählen müssen, die können wir mit auf die Bühne holen und live erlebbar machen.
Allein schon die Emotionen, die auch bei End-Usern vielleicht ausgelöst werden, zum Beispiel wenn man ein tolles Auto fährt, was man sich schon immer gewünscht hat oder was auch immer das sonst sein mag.
Also ich sag mal, emotional ist Mixed Reality in den selteneren Fällen. Da muss ich sagen, dass klassischer Film mit Schnitt, mit Musik, mit nah an ein Gesicht ran, mit Leuten und Darstellern, die diese Emotionen transportieren, das viel besser kann, als wir das in Mixed Reality können. Mixed Reality ist wirklich, wenn ich zeigen möchte, wie bewegt sich ein Luftstrom um ein Fahrzeug außenrum? Wie bewegen sich Produkte in einem digitalen Raum? Wie sind die miteinander vernetzt? Wenn ich Produkte oder Dinge aufschneiden kann und reingucken kann, dann sehe ich Dinge, die kann ich mit bloßem Auge nicht sehen, die sind aber da. Und es ist trotzdem was anderes, als wenn ich darüber einen Film erzähle. Also diese Themen werden dadurch sozusagen emotionalisiert, so wie Schauspieler das können, weil sie live auf der Bühne sind. Das ist immer die Frage, ja, warum mache ich das in AR? Ist ja viel schwieriger, viel aufwendiger. Wenn ich dazu eine Animation mache und einen Film abspiele, dann läuft der an den Leuten einfach so vorbei. Aber in dem Moment, wo das live ist, ist diese Grundanspannung da. Es könnte ja was schiefgehen, es ist gleich wieder weg, ich kann nicht zurückspulen. Und das ist wie Schauspieler, die auf die Bühne kommen und einem jetzt genau in diesem Moment was erzählen. Und sozusagen diese Brisanz des Augenblicks, die kommt durch das Medium zustande.
Vielleicht da noch zwei Gedanken. Das eine ist die Emotionalität, die wird sicherlich transportiert durch andere Stilmittel oder andere inszenatorische Mittel als rein diese Mixed-Reality-Geschichte oder die Technologie, die wir nutzen. Aber das ist ja genau das, was wir versuchen zu tun. Wir versuchen, das Informative in eine emotionale Storyline mit reinzupacken und diese Mittel miteinander zu verschränken. Und das bringt mich dann wieder zurück auf deine Eingangsfrage. Verstehen wir uns als Künstler? Ich glaube, es gibt bei uns in der Firma durchaus Leute, die sich eher als Künstler bezeichnen würden. Also Eno, dich würde ich auch mit deinem Hintergrund aus der Richtung sehen. Wir haben Leute, die sind ganz klassische Entwickler, die würden das von sich selber nicht behaupten. Aber wir haben natürlich auch Menschen, die bei uns als Technical Artists arbeiten. Und da hast du die Verschränkung. Und im Namen haben wir InSync, Gesellschaft für Kunst und Technologie.
Genau.
Also insofern, das spielt für uns eine Rolle, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass jeder einzelne von uns als Künstler ist. Und was uns vom Künstler, glaube ich, auch unterscheidet, ist, dass wir schon sehr nah an den Themen dran sind, die wir transportieren wollen. Wir haben einen anderen Ausgangspunkt. Wir wollen eine Geschichte erzählen, die an einem Produkt oder an einer Marke oder an einem Thema so verhaftet ist, dass sie auch entsprechende Kernpunkte hat und wir nicht die Freiheit zu haben, das komplett zu interpretieren.
Und es ist schon so, dass sich die Themen Kunst oder Gestaltung und Technologie bei uns in einer Weise berühren, dass man die nicht voneinander trennen kann. Also es ist immer die Frage, was kann ich mit einer Technologie gestalterisch machen? Wie weit hilft sie mir künstlerisch? Und auf der einen Seite ist das, was wir machen, in der Umsetzung sehr technisch, aber man kann das eigentlich nur erfolgreich machen, wenn man diese gestalterische, künstlerische Perspektive nicht verliert, weil die einen in die Lage versetzt, diese Brille vom Publikum aufzubehalten und die Wirkung dessen zu verstehen, was man da konzipiert. Weil teilweise ist es nicht ganz einfach, in diesen Mixed Reality Setups zu wissen, was kann das Publikum eigentlich gerade verstehen? Guckt es auf die Bühne? Guckt es auf den Screen? Wie viel Zeit braucht es dafür? Wie verständlich ist das Ganze? wird es als hilfreich wahrgenommen oder wird es als Hemmschuh wahrgenommen? So, das sind einfach total wichtige inszenatorische Fragen, die kann man nicht technisch beantworten. So, deswegen muss man diese beiden Themen und Dimensionen immer zusammen denken.
Ja, super spannend auch. Ihr habt auch schon jetzt mehrfach erwähnt, dass es immer in Echtzeit funktioniert. Und da ist jetzt die Frage, oder ich stelle mir das technisch auch durchaus sehr komplex vor, dass da alles irgendwie in Zahn zusammengehen muss, dass das alles reibungslos klappt. Wie funktioniert das? Mit welchen Systemen arbeitet ihr da?
Ja, tatsächlich ist es für die Live-Shows sehr herausfordernd, weil, wie du das richtig vermutest, man viele verschiedene technische Systeme miteinander integrieren muss. Das ist eine lange Signalkette, die in Echtzeit oder so mit der geringstmöglichen Latenz laufen muss. Und wir haben das ursprünglich eben mit VVVV angefangen. Da sind wir alles zu Fuß gegangen. Da haben wir jedes Signal von jedem, von der Kamera, vom Kran, vom Objektiv, von der Linsenverzeichnung selber angenommen und verarbeitet und die Datenströme synchronisiert und die Shader alle selber geschrieben und die Software selber, also auf einem sehr niedrigen Niveau selber programmiert, die das am Ende auf die Bühne gebracht hat. Da kommt unsere Expertise im Kern her, dass wir das sozusagen diesen grundsätzlichen Signalfluss einmal selber durchexerziert haben. Wir haben es dann kurz mit Unity gemacht und heute passiert das meiste davon eigentlich in Unreal. Man muss sagen, dass da eine Game Engine mit einer Entwicklungsabteilung mit ein paar tausend Developern natürlich Dinge vorlegt, da kann man, möchte man auch nicht mithalten. Also Unreal hat sich da in eine Richtung entwickelt, die wirklich für den Live-Betrieb, insbesondere auch fürs Filme machen und Filme aufnehmen, so geeignet ist. Da sind so viele tolle Tools und Werkzeuge dabei, dass man das eigentlich Unreal sozusagen mittlerweile die Spinne im Netz ist, wo diese ganzen Signale und Medien zusammenfahren und am Ende auch wieder rausfallen.
Ja, und apropos Unity, don't call it a comeback, aber wir arbeiten jetzt auch wieder mit Unity zusammen. Also man kann auch da sagen, auch wenn das die genannten Tools diejenigen sind, mit denen wir am meisten arbeiten, was das anbelangt, sind wir auch agnostisch. Eno hat von V4 oder V4. Ich sag lieber V4, weil das geht mir leichter über die Lippen. Gesprochen, als wäre das ein historisches Relikt, aber immer wieder, wenn man an unseren Rechnern vorbeiläuft, dann sieht man die bekannten Nodes, die da sind und die ein oder andere Boygroup, die sich da wieder versammelt. Also insofern, wir nutzen gerne das Tool, das am besten geeignet ist für die jeweilige Arbeit. Wir arbeiten natürlich auch in Vorvisualisierungen. Da hast du natürlich Cinema, wir haben natürlich Blender, wir haben
Houdini,
also After Effects, you name it, we got it. Und ich arbeite gerne auch mal in Word. Auch wenn das
genau, ja, weil dem schließe ich mich an.
Auch wenn das das rothaarige Stiefkind ist aus dieser ganzen Programmgeschichte.
Du hast gerade Unity gesagt, genau, wir arbeiten gerade an einem größeren Projekt, das auf der Apple Vision Pro läuft und da ist Unreal im Hintertreffen, also das passiert dann wieder mit Unity und dann sind wir aber auch plötzlich dabei, dass 10 Leute, die vorher Unreal gemacht haben, dann einfach wieder Unity machen, also da sind wir wirklich ziemlich Tool-agnostisch.
Tool-agnostisch und ich glaube auch agil ist ein sehr
zielorientiert auch
en vogues Wort, das man
das
da
ist sehr
kann.
Agil, ja.
Genau.
Sehr cool. Ja, ihr hattet schon teilweise so ein bisschen die Kundschaft ein bisschen genannt. Vielleicht auch nochmal, weiß nicht, ob ihr da Namen nennen dürft. Falls ihr dürft, könnt ihr auch gerne Namen nennen, wer denn so eure Kunden sind. Und auch, wie sieht denn so ein Projekt aus? Vielleicht mal ganz grob abgefahren von Anfang, Idee, quasi so ein bisschen bis Ende. Müsst jetzt nicht super detailliert werden.
Wie du schon gesagt hast, Felix, wir haben das ein bisschen angedeutet. Wir arbeiten mit Kunden, die viele von euch da draußen auch kennen werden vom Namen. Wir arbeiten viel in der Automobilindustrie. Ich glaube, man darf das durchaus sagen, dass unser größter Kunde momentan oder einer unserer beständigsten Kunden, auch seit 2019, das ist ein Sportwagenhersteller aus Stuttgart, Porsche, mit denen wir sehr viel und auch sehr gerne zusammenarbeiten. Schließt aber auch nicht aus, dass wir mit anderen Automarken zusammengearbeitet haben. Ich könnte da jetzt mal VW könnte ich nennen. Wir haben für Mercedes-Nutzfahrzeuge haben wir gearbeitet. Wir arbeiten aber auch mit Firmen aus anderen Industrien zusammen. Da gibt es dann Hersteller aus der Halbleiterindustrie, aus der Technologie. Ich habe vorhin die Pharmazeutik angerissen. Wir haben also für Merck in Darmstadt haben wir ein größeres Projekt gemacht, ein Showroom gestaltet. auch andere Automobilhersteller, BMW würde mir da noch einfallen, für die wir gearbeitet haben, haben wir letztes Jahr für die CES ein sehr, sehr schönes Projekt eigentlich gemacht.
Genau, also ich glaube, was man hervorheben kann nochmal ist, dass wir zum einen natürlich die Kunden aus der Industrie haben, also du hast es gesagt, Automobil, Life Science, Technologie, Unternehmen, aber wir sind auf der anderen Seite, arbeiten wir auch oft für andere Agenturen. Also dadurch, dass wir so spezialisiert sind in den Medien, die wir produzieren, sind wir oft dabei, in Projekten in größeren Kontexten zu arbeiten, wo wir gar nicht in der Lage wären, in unserer Größe den Kunden komplett zu betreuen, aber wo wir dann quasi in einem größeren Messeauftritt eine Show produzieren, wo aber eine andere Agentur im Lead ist, wo wir dann quasi als Spezialistenteam mit dazukommen.
Cool, spannend. Habt ihr ein Projekt, was für euch dann jeweils vielleicht auch was persönlich, kann auch was Unterschiedliches sein, was für euch so sehr raussticht, was ihr vielleicht als coolstes Projekt betiteln würdet?
Also ich glaube, da kann man, cool war wahrscheinlich unser Auftritt bei MTV Video Music Awards. Da haben wir auch für eine Partneragentur für Gravity oder Partnerstudio gearbeitet und in einem Broadcast Setup mit 27 Live-Kameras und einer wirklich atemberaubenden Live-Regie, dann Auftritte von Taylor Swift und Shawn Mendes begleitet und die ganzen House-Looks irgendwie eingespielt.
Also was man dazu vielleicht sagen sollte ist, Podcast ist ja kein visuelles Medium.
Ja.
Was eine Bühne, die sehen natürlich dann die ganzen Menschen, die da im Publikum sind. Es war ein großes Live-Publikum, aber wir haben eben für die Menschen zu Hause was gemacht. Und da sind dann große Sphären von oben mit einem Hubschrauber reingehalten worden, auf der große Typografie war. Die Leute natürlich vor Ort haben davon nichts gesehen, aber diejenigen im Fernsehen haben dann gesehen so, wow, hier ist die Bühne ungefähr 8-mal, 9-mal, 10-mal so groß, wie sie eigentlich wirkt und hat eben keine klassische Konzertdecke, sondern da passiert halt was. Und das war schon ein sehr visuell sehr starkes Projekt und ziemlich cool.
Genau, also es hat den Bühnenraum natürlich auf die ganze Konzerthalle vergrößert und man hat nicht die Auflagen von Produktkommunikation. Das heißt, man kann tief in die Kiste greifen und man kann Portale aufmachen, den Himmel aufreißen, ins All rausgucken. Ein Astronaut, der auf einem Mond landet, Meteoriten, die durch den ganzen Raum fliegen und so weiter. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und ein anderes Projekt, wo viel von dem zusammenkommt, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, war die Weltpremiere für GT3S in
GT4S. GT4S. 718 GT4S und auch der Taycan GTS.
Und der Gedanke dahinter war, wir haben alle von Corona gelernt. Alle haben sich statt Live-Events im Studio produzierte Streams angeschaut und haben über Corona Sehgewohnheiten sich etabliert. Da kann man nicht einfach wieder dahinter zurückgehen. Also man muss im Grunde, wenn es so eine Premiere gibt, den Standard halten, den man jetzt über 2 Jahre etabliert hat. Und wir haben den Messestand in ein Filmstudio verwandelt, wo wir die Premiere aufgenommen haben. Wir haben mit der LED ein Virtual Production Studio eingerichtet. Das heißt, alles, was man auf der LED gesehen hat, war auch live gerenderter Content. Es gab eine AR-Ebene und wir sind mit Filmbesteck dahingegangen. Das ist vielleicht für das Publikum, das zuhört, nicht so klar, was der Unterschied zwischen Film- und Broadcast-Besteck ist, aber sozusagen eine Broadcast-Kamera sieht immer aus wie ZDF-Fernsehgarten. Das ist knochiges Bild von vorne bis hinten. Das ist überhaupt nicht sexy. Und eine Filmkamera ist weich, die hat eine gewisse Tiefenunschärfe. Und allein durch die Wahl der Kamera sieht alles gleich viel, viel, viel schöner aus. Und die Frage, wie man das beleuchtet, ist auch eine andere. Es ist keine Eventbeleuchtung, sondern ein schönes Lichtsegel, eine Softbox oben drüber. Und dann haben wir quasi am Vortag der Premiere gedreht und über den Tag geschnitten und abends ausgestrahlt. Und da kam eben die ganze Erfahrung, die wir mit der Hyperbowl, mit Virtual Production gesammelt haben, mit Film- und Post-Production-Workflows und Realtime-Rendering und Inszenierung und Regie in der Weise zusammen, so dass man da sagen kann, da haben wir das alles einmal verbunden, was wir sonst so.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein guter Prototyp für deine Frage vorhin nochmal, wie sieht so ein Projekt bei uns eigentlich aus? Also wie ist so der Projektflow?
Ja.
Wir haben häufig ein mehr oder weniger detailliertes Kundenbriefing. Und daraufhin überlegen wir uns, wie soll denn die Geschichte sein? Also wir wissen, was die Kommunikationsschwerpunkte sind, wir wissen, was die Produktschwerpunkte vielleicht sind, und dann versuchen wir eine Geschichte außenrum zu stricken, die erstmal nachvollziehbar ist. Das ist dann ja klassisches Skripten. Wir machen ein Storyboard, welche Bilder wollen wir da eigentlich erzeugen, verheiraten die beiden Sachen zusammen und dann fangen wir an, die Sachen sofort zu visualisieren, dass wir da auch den Look and Feel dann dafür generieren können. Also nicht nur, welches Bild wollen wir haben, sondern wie sieht dieses Bild entsprechend aus, und gehen dann ins Basteln, also in das Zusammenstellen dieser Bilder, und dann verschiebt sich natürlich das ein oder andere. Und im Kontext von L.A. war es zum Beispiel so, Eno hat das so ein bisschen nonchalant erzählt, ja, dann wurde am nächsten Tag geschnitten, es waren 20 Minuten Film, die zu einem festen Zeitpunkt rausgehen mussten. Da weiß man natürlich auch, wenn man ein bisschen Erfahrung mit Editieren und Schnitt hat, dass das echt eine Menge Holz ist. Wir mussten also dafür sorgen, wir hatten auch einen sehr, sehr limitierten Zeitraum, um zu drehen. Wir mussten also dafür sorgen, dass wir wussten, A, was nehmen wir auf, wie sieht das vorher aus? Und dann B, wie muss das im Schnitt dann auch funktionieren? Also haben wir diesen kompletten Film, den wir vorher gemacht haben, einmal in Unreal vorvisualisiert mit dem gesprochenen Text dazu, sodass die Jungs beim Editieren wussten, auf welche Vorlage sie gehen mussten, damit wir unsere Zielvorgabe der Zeit halten können. Zum einen, was die Lauflänge des Films ist, aber zum anderen eben auch, damit das Ganze rechtzeitig um 20 Uhr auf den entsprechenden Livestreams dann verfügbar war. War super cool. Auf jeden Fall für uns eine tolle Herausforderung, aber auch ein schönes Produkt.
Genau, oft sind die Formate unterschiedlich. Also oft ist es so, dass wir in irgendeiner Weise eine technische Neuigkeit integrieren in unsere Erzählung, in unsere Präsentation, oder dass wir ein neues Format erfinden. Wir haben jetzt gerade Workshops gemacht, die in Mixed Reality auf Headsets funktionieren. Und da ist es wichtig, dass wir ganz früh im Prozess anfangen, Prototypen zu bauen und es zu testen. Also da gibt es ganz oft Dinge, die man nicht antizipieren kann oder wo man nicht nach Schema F produzieren kann. Und es ist im Grunde wie bei Softwareproduktion, dass man iterieren muss. Also man muss es sehen und am Objekt selber verbessern und dann nochmal die Schleife zurückgehen und das wieder einfließen lassen in die Gestaltung.
Hört sich nach einem ganz breiten Spektrum an Sachen an. Super spannend, ehrlich gesagt. Ich finde es auch faszinierend eigentlich, was ihr da alles an Bandbreite auf die Beine stellt immer. Du hattest vorhin Hyperball schon angeschnitten. Vielleicht könnt ihr da auch kurz ein paar Worte noch zu sagen.
Genau, also man hat es jetzt ja so gehört, dass wir viel im Bereich Messe und Live-Events gearbeitet haben. Und dann hat Corona, wie ganz vielen, uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben uns gefragt, wie kommuniziert man jetzt weiter? Und haben gesagt, wenn Marken jetzt weiter kommunizieren wollen, dann brauchen sie ein Studio. Und wir haben gesagt, wenn man jetzt ein Studio baut, das war Anfang 2020, dann sollte das ein sogenanntes Virtual Production Studio sein. Das ist eine Technologie, die kam damals aus den USA. Mandalorian hat es vorgemacht, dass man so produzieren kann. Es ist im Grunde Technologie, die Greenscreen ersetzt und in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Und was man dafür braucht, konnten wir alles schon. Also man braucht genau Kameratracking, Realtime-Rendering. Man muss in der Lage sein, einen Dreh, was im Grunde wie ein Live-Event ist, wenn 50 Leute, 100 Leute rumstehen und warten, was zu tun haben, logistisch abwickeln und sicher abwickeln können. Es kann nicht sein, dass irgendwas nicht geht und die Leute stehen rum und sind einen Tag da und nicht produktiv. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können das alles, und haben erst versucht, das unseren Kunden anzubieten aus der Automobilbranche, zu sagen, hier, eure Formate, eure ganzen Messen sind abgesagt, baut euch so ein Ding, wir helfen euch dabei. Sind alle nicht in die Pötte gekommen, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das selber. Und dann haben wir innerhalb von 3 Monaten in München auf der Messe dieses Virtual Production Studio stehen gehabt, in einer wirklich wahnwitzigen, fast kopflosen Aktion, weil wir Geld ausgegeben haben in Dimensionen, wie wir es uns eigentlich nicht leisten konnten. Und ja, die Geister, die wir da gerufen haben, die sind wir nicht wieder losgeworden. Also es ist mittlerweile Deutschlands führendes Virtual Production Studio. Also es ist eine eigene Firma mittlerweile, die als Spin-off, als Tochter von InSync und noch 2 anderen Partnerfirmen gestartet ist, außerhalb von München. Und wir produzieren da Werbung, Keynotes und Spielfilm außerhalb von München.
Super spannend. Gut, dann kommen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen zu dem handgreifbareren Produkten oder einem konkreteren Beispiel, das sogenannte Hyperslides von euch. Was genau ist das?
Ich glaube, die einfachste Art und Weise, das begreifbar zu machen, ist, wenn man sich vorstellt, was eine Präsentation ausmacht. Eine Präsentation im Sinne von einer PowerPoint oder einer Keynote-Präsentation. Da sind verschiedene Elemente da drin, aber das, was es kennzeichnet, ist, es ist flach, es ist auf dem Bildschirm, da kann ein Bild von irgendwas sein, da kann eine Headline sein, da kann eine Produktbeschreibung sein. Und wenn man jetzt diese Elemente jetzt nimmt, alles, was zweidimensional auf diesem Blatt virtuellem Papier ist und das jetzt in den Raum hineinbringt und dann die Objekte alle dreidimensional sind, die Typografie dreidimensional ist, die beschreibenden Texte, die vielleicht in der PowerPoint-Slide sind, nicht mehr einfach nur beschreibende Texte sind, die da irgendwo stehen und abgelesen werden, sondern dass die jemand noch sprechen kann, dass die jemand oder der Moderator, der auch diese PowerPoint-Slide dann durchführt, dass der auch im räumlichen Bezug zu dem steht, was er oder sie gerade präsentiert. Das ist so der Kern dessen, was die Hyperslides ausmacht und was das alles natürlich noch weiterhin bedeutet. Da gibt es noch eine ganze Reihe von technischen Elementen, aber ich glaube, so würde ich es beschreiben.
Genau, also wenn man es auf einen Satz runterbrechen will, dann ist Hyperslides ein Mixed Reality Keynote oder Mixed Reality PowerPoint System. Wir haben gehört, dass InSync Mixed Reality Präsentationen macht über die letzten Jahre. Mixed Reality in unterschiedlichen Dosierungen. Und was Hyperslides für uns macht, ist, dass es diese Abläufe in einer gewissen Weise standardisiert, dass wir sagen, wir denken immer über das Format Präsentation nach und wir teilen die Inhalte in Slides auf, in einzelne Häppchen und wir geben den Nutzern, den Moderatoren und den Teilnehmern die gleichen Nutzungsmöglichkeiten wie die, die sie von der PowerPoint oder von der Keynote gewöhnt sind. Das heißt, sie navigieren durch diese Präsentation einfach mit Next, 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 Next. Am Ende ist es das, worum es geht, und auch in der Gestaltung der und in der Abstimmung der Inhalte geht es einfach um, was sehe ich in welchem Slide und unter Umständen um Übergänge. Wie komme ich von einem Slide ins nächste? Also insofern ist Hyperslides quasi das, was InSync seit Jahren macht, in ein Produkt verpackt. Und jetzt im Moment sind wir gerade noch die ersten User, aber in der weiteren Perspektive ist es schon der Gedanke, dass das an irgendeinem Punkt eine Plattform ist, wo andere auch den Content dafür erstellen können. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik.
Genau, also das war die ursprüngliche Idee, quasi sozusagen euren Workflow so ein bisschen zu standardisieren und in ein Format zu bringen, was perspektivisch dann auch End-User nutzen können.
Genau. Also vielleicht an der Stelle auch interessant zu erwähnen, dass das gefördert ist von Distral Hessen. Und in dem Kontext ist Hyperslides quasi eine Maßnahme, um für InSync einen größeren Kundenkreis zu erschließen. Das ist so weit, wie wir in diesem Entwicklungsplan, in dem wir uns gerade befinden, denken können. Und die Ebene öffnen für andere Nutzer, die folgt danach. Aber es ist noch zu früh, um andere darauf loszulassen. Und man muss auch sagen, dass der Markt natürlich mit den Technologien so eine Dynamik hat. Also wir sind jetzt gerade nochmal gewechselt von Unreal auf Unity mit unserem Framework. Das heißt, da ist noch so viel Volatilität drin, dass es noch zu früh ist, um das zu öffnen.
Quasi noch eine Alpha.
Ja, ja, genau. Es ist in der Alpha und es ist auch eine komplett andere Aufgabenstellung, etwas als Software so zu bauen, dass es ohne das neu zu kompilieren durch Dritte zu benutzen ist, mit dem ganzen Interface, mit der ganzen Usability, mit dem ganzen Rechtemanagement, mit allem, was da dran hängt. Oder ob es ein Framework ist, was wir erstmal in-house verwenden können, wo Leute dran sitzen, die es selber gebaut haben und wo im Grunde eine Software-Library benutzt wird, die funktioniert, indem man Text schreibt und nicht indem man Knöpfchen drückt.
Wie weit seid ihr da ungefähr beim Entwicklungsstand?
Naja, du hast gesagt, dass es ein Alpha ist. Es ist ein Alpha, das aber durchaus schon in Nutzung ist. Mhm. Also wir haben jetzt schon 2 Veranstaltungen gehabt, bei denen wir das direkt in der Anwendung hatten für einen unserer Kunden, für einen Technik-Workshop. Die konnten dann im Prinzip Fahrzeugdetails von ihren Experten erklären lassen, wie funktionieren Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen, welche Vorteile bringen unterschiedliche technologische Maßnahmen für die Fahrdynamik. Und das alles auch versucht jetzt eben, das hört sich jetzt alles sehr so technokratisch an, aber eben auch entsprechend als Experience, als Erlebnis zu verpacken.
Ich habe einen wichtigen Punkt, der den Zuhörern wahrscheinlich noch gar nicht klar ist. Also es ist ein Präsentationssystem, das für Mixed Reality Headsets funktioniert.
Ja. Also man, das wäre auch die nächste Frage gewesen, mit welcher Hardware das Ganze funktioniert.
Genau, also die Präsentationen, die wir früher gemacht haben, das waren Live-Präsentationen auf Bühnen. Für Hyperslides hat jeder der Teilnehmer ein Mixed Reality Headset auf der Nase. Also das ist entweder eine Quest 3 im Moment oder die Apple Vision Pro. Und der Clou ist, dass alle, die sich im gleichen Raum befinden, das Gleiche sehen. Also die sehen die Präsentationsinhalte alle am gleichen Ort. Die sehen sich auch gegenseitig mit ihren Avataren. Und es können auch Teilnehmer remote zugeschaltet werden. Also entweder als Zuschauer oder auch als Moderatoren. Mhm. Und es gibt eben in der Anwendung diese beiden Rollen. Die Betrachter brauchen überhaupt keine Vorwissen. Die setzen sich die Brille auf und gucken sich die Präsentation an. Das ist sozusagen eine Lean-Back-Situation, wo man sofort drin ist, wo man nicht mit irgendeiner Form von Interaktivität konfrontiert ist, sondern man kann einfach gucken. Das war uns wichtig, weil Interaktivität ist immer Lernen, ist immer eine Einstiegshürde und das sind Dinge, die kann man auch machen. Aber dieser Anwendungsfall, eine Präsentation so einfach zu machen, dass Leute, die nur 10 Minuten Zeit haben, trotzdem davon profitieren können und das sehen können und quasi durch die Immersion gepackt werden können und dann Mehrwert davon haben, das haben wir so bis jetzt noch nicht gesehen auf dem Markt und deswegen haben wir dafür ein eigenes Format entwickelt. Die andere Rolle ist die von einem Moderator. Der kennt natürlich seine Präsentation und der hat noch ein paar mehr Interface-Elemente als die Zuschauer. Der hat eine Orientierung, wo er sich gerade befindet. In der Präsentation hat seine Moderatornotizen, hat einen Zeigestab und ist sozusagen Herr der Präsentation. Also es ist im Grunde, wie man das bei PowerPoint oder Keynote auch kennt, wo es den Moderator-Bildschirm gibt, wo man sieht, was ist der nächste Slide, was darf ich sagen. Er hat im Grunde seinen Teleprompter da, also wenn er langweilig ist, kann er den einfach vorlesen. Es ist schön, die anderen sehen es nicht, er hat es direkt vor der Nase, ist sein Private View auf die Inhalte. So einfach sollte das funktionieren. Also es gibt einen Moderator und Zuschauer.
Genau, und die Mixed Reality Headsets, Quest oder eben die Apple Vision Pro, was da für uns der Moment war, die Initialzündung, die uns das ermöglicht hat, das so anzubieten, ist ein Pass-Through-Mode, der die Realität auch einigermaßen realistisch wieder auf den Zuschauer wieder zurückspiegelt. Weil dadurch wird erstmal die Immersion erstmal komplett. Wir haben das dann auch, weil wir das eben im Kontext für Produktkommunikation auch nutzen, da haben wir dann damit so ein ganz einfaches Element erzeugen können, dass der Journalist, der in dieser Präsentation ist, seine Notizen auf einem Blatt Papier machen kann oder dass er sein Handy auch nutzen kann, um einfach Notizen mitzuschreiben. Weil das ist ja natürlich auch wichtig. Es geht ja nicht nur darum, das Erlebnis dem Zuschauer zu geben, sondern dass der dann die akquirierten Informationen dann auch wieder weiter verarbeiten kann und in ein nächstes Moment dann entsprechend reinbringen kann. Und in dem Zusammenhang wieder relativ typisch für uns, die Nachnutzung, Weiternutzung, Neunutzung von den 3D-Assets, die da drin sind oder von dem Format. Wir können auch alles, was da drin ist, nutzen, um in eine Broadcast-Situation wieder reinzubringen. Also der Journalist beispielsweise, der möchte gerne selbst seinen eigenen TV-Beitrag mit diesen virtuellen Elementen machen. Und das läuft alles auf der gleichen Asset-Basis
und technologischen Plattform.
Technologischen Plattform wie diese 3D-Präsentation, die ich da habe.
Super praktisch.
Praktisch, aber ja, ist natürlich auch nicht minder komplex.
Genau, es geht im Grunde darum, eine ganze Content-Pipeline damit aufzubauen mit den gleichen Assets und in dem gleichen Workflow. Das eine ist das Briefing von einem Publikum, das andere ist die autonome Content-Erstellung. Und dann natürlich auch voll virtuelle Playouts. Also wenn man die Assets auch mal hat, dann kann man die natürlich auch rendern, ohne dass es Mixed Reality ist. Und das ist tatsächlich auch jetzt in den Produktionen, die wir machen, so, dass es diese Vernetzung über diese verschiedenen Formate hinweg gibt. es gibt eine Weltpremiere oder es gibt eine Keynote, wo CEOs oder CTOs drüber sprechen, was die Neuerungen sind. Dann gibt es Briefings für Journalisten und dann gibt es Playouts, die in Social Media rausgehen und so weiter. Und das passiert alles auf dem gleichen Pool von Assets und auf dem gleichen Narrativ. Es sieht gleich aus und es ist dann am Ende auch effizient zu produzieren.
Genau, vielleicht weniger praktisch, aber auch effizient einfach in der ganzen Umsetzung, der technischen Umsetzung hinter dran. Wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr quasi noch als Zwischeninstanz im Moment auf jeden Fall mit dabei, um das Ganze immer live zu bringen. Wenn ihr schon sagt, wie perspektivisch sollten das auch vielleicht irgendwann End-User nutzen können, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das tatsächlich dann quasi an PowerPoint jetzt, sage ich mal, oder Keynote orientiert, dass man dann wirklich dann vielleicht in einer Umgebung dann 3D-Assets noch einfügen kann und dann den Raum irgendwie visualisiert bekommt?
Genau, also die Vision ist, dass das als Web-Applikation funktioniert. Die knifflige Frage ist, wo kommen die 3D-Assets her? Da ist der Workflow nicht so trivial wie bei 2D-Assets. Also ich sag mal, Keynote oder PowerPoint sind in einer gewissen Weise ja ein Authoring-Umgebung, weil ich da selber Texte drin setze und schreibe. Ich mache Grafik da drin. Ja. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass wir natürlich nicht dahin kommen können, dass wir 3D-Assets in unserer Software manipulieren. Wir würden da anfangen, irgendwas neu zu erfinden, was es schon in zigfacher Ausführung auf dem Markt gibt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein 3D-Asset irgendwie da reinkommt. Da sind vielleicht sogar Animationsschritte drin. Ich kann die in Reihenfolge bringen. Ich kann die in meinem virtuellen Raum positionieren. Und ich kann meine Notizen dazu machen. So, das wäre jetzt erstmal die einfachste Variante davon. Und wie ich das dann editiere und manipuliere, da gibt es auf der einen Seite den Webview. Natürlich, der ist wichtig, weil man nicht immer ein Mixed Reality Headset zur Hand hat. Das heißt, es gibt auch immer die Abstimmungsebenen mit Leuten, die nicht so technikaffin sind oder die nicht so tief drin sind. Die müssen auch in der Lage sein, die Präsentationsinhalte freizugeben und vorher zu sehen. Dann gibt es natürlich eine Editierungsebene auch in der Brille, wo ich die Inhalte dann für meinen Raum so hinschieben kann, wie ich die dann gerade brauche.
Okay, also tatsächlich sehr End-User-orientiert und wirklich möglichst simpel einfach gehalten.
Ja.
Sehr cool. Da freue ich mich tatsächlich vielleicht auch schon, das irgendwann in Zukunft mal selber ausprobieren zu können vielleicht. Cool. Wenn wir auch von der Meta Quest 3 sprechen, vielleicht auch da nochmal kurz Stichwort Metaverse. Wie steht ihr dazu? Kann das dann auch damit eingebettet werden? Was ist da vielleicht euer Standpunkt zu?
Ja, also ist natürlich sehr naheliegend, dass wir, vielleicht muss man da vielleicht noch einen halben Schritt zurückgehen. Metaverse ist jetzt wieder so ein Begriff, der war letztes Jahr und vorletztes Jahr die technologische Sau, die durchs Dorf gejagt worden ist und von der jeder gesprochen hat und ist jetzt natürlich dadurch, dass man sehr viel über AI und so weiter spricht, ein bisschen in Vergessenheit geraten, möchte ich mal sagen. Wenn wir aber jetzt Metaverse jetzt so verstehen, dass wir dreidimensional Dinge erfahren können, dreidimensionale Räume schaffen, in denen über Dinge gesprochen wird und in denen kommuniziert wird, dann ist das natürlich naheliegend, dass wir Ansatzpunkte finden werden, suchen und auch finden werden. Das Metaverse als komplett interconnected Realm, da sind wir jetzt natürlich schon ein bisschen davon entfernt und dafür arbeiten wir jetzt nicht zielgerichtet drauf hin. Aber das ganze Thema Spatial Computing, 3D Web ist natürlich das Thema, das uns da in diese Richtung auch sehr beschäftigt.
Wenn man Metaverse als Gamification betrachtet, dann nimmt es ein bisschen was von dem Hype-Begriff weg und macht deutlich, inwiefern das eine Entwicklung ist, die bleibt. Also Gamification klingt so, als wäre alles ein Spiel und ich müsste überall Punkte sammeln. Aber das ist damit eigentlich nicht wirklich gemeint, sondern was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass Game-Technologie sich in andere Wirtschaftsbereiche, Wirtschaftszweige, Anwendungsgebiete ausbreitet. Wir sehen das im Film, also Virtual Production. Filme mit Unreal Engine herzustellen, ist im Grunde die Gamification der Filmindustrie. Da kommen Game Engines zum Zuge und verzahnen sich mit der Art und Weise, wie Filme und verändern die Art und Weise, wie Filme hergestellt werden. Niemand würde das vielleicht auf den ersten Blick als Gamification bezeichnen, weil man keine Punkte sammelt, aber am Ende ist es das. Also es sind sozusagen Realtime-Technologien und Arten und Weisen, mit der Maschine zu interagieren, die diese Industrie transformieren. Und das Gleiche passiert auf eine andere Weise mit der Kommunikation. Markenkommunikation, wie Marken sich im virtuellen Raum präsentieren. Also für Gamer ist das uninteressant, was da passiert, weil sozusagen der Wettbewerbsaspekt wegfällt, weil man da keine Punkte sammeln muss. Aber am Ende ist es so, dass Game-Technologien sich als sinnfällige, effiziente Weise etabliert haben, tolle Dinge und immersive Dinge mit Computern zu machen, die als Menschen am Ende erfahrbar sind. Und diese Dimension, die wird nicht weggehen. Der Hype-Zirkus ist ein bisschen weitergezogen, aber vom Prinzip her ist das nach wie vor, wird daran gearbeitet und ist vielleicht jetzt gerade nicht mehr in der ersten Reihe, aber das ist eine Logik, die ist unumkehrbar. Und das verzahnt sich am Ende mit Headsets, mit denen man das sehen kann, mit denen man das wahrnehmen kann und in unterschiedlichen Graden auch mit der echten Welt mischen kann. Auf der Ebene würde ich sagen, hängt das alles miteinander zusammen und wir haben natürlich Projekte, wo das genauso auch schon zusammen gedacht wird, wo auf der einen Seite ein Metaverse entsteht, wo auch eine Mixed Reality Experience entsteht. Das ist alles im Kontext von Produkt- und Markenkommunikation natürlich. Und ich glaube, dass die Übergänge da eher fließend werden.
Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall wieder ein Thema in den nächsten x Jahren wird, wenn dann, glaube ich, der KI-Hype mal ein bisschen abgeflaut ist.
Man kann das nicht so isoliert immer betrachten. Man kann jetzt nicht sagen, Metaverse, KI,
klar,
Immersivität. Das ist ja,
die greifen
das
mehr oder ist ja weniger auch Hand in Hand.
Genau. Es geht im Endeffekt, scheißegal, wie die Nomenklatur irgendwie wird, wie man sieht, wie man es dann irgendwie in 2, 3, 8 oder 28 Jahren bezeichnen wird. Wo wir jetzt gerade hinkommen, ist, dass wir alles das, was digital ist, aus dem zweidimensionalen Bereich rausheben und in den dreidimensionalen Bereich reinbringen, um Erlebnisse zu schaffen, die aus dem spielerischen Kontext kommen. Und diese Elemente, die wir nutzen, Mixed Reality, unser Produkt Hyperslides, Virtual Production, das sind zum einen Vorboten oder Grundsteine, die in diese Richtung laufen. Und es ist immer schwierig, irgendwie vorherzusehen, was wird denn dann irgendwann wirklich passieren. Niemand hat gedacht, als er sein erstes Nokia 3310 in der Hand hatte, hat er gedacht, dass er irgendwann mal Filme mit seinem iPhone 15 aufnehmen kann. Also Cinema Grade Film. Deswegen ist es immer schwierig, mit diesen Begriffen so zu jonglieren und zu hantieren. Aber die Dreidimensionalität wird weiterkommen, die wird weiter eine Rolle spielen und das dreidimensionale Erlebnis mit digitalen Objekten ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt, den wir mit dem Thema Hyperslides auch angehen.
Ja, ich muss sagen, alles in allem, ihr seid ein Team, was wir so vom Thema her noch gar nicht im Podcast hatten, auch wenn man bei euch einfach auf die Website mal schaut, was ihr da so auf die Beine stellt und auch so an Beispielvideos habt. Ich empfehle jedem Zuhörer, da auch mal vorbeizugucken. Es sind schon echt ein paar sehr coole Sachen dabei.
Ja, kommt vielleicht auch mal rum, wenn wir die endlich mal aktualisiert haben werden.
Genau. Ja. Und jetzt zum Schluss kommen wir so ein bisschen zu dem Part, wo ihr gerne auch nochmal zu euch im Team was zu sagen könnt. Sucht ihr Unterstützung? Wer seid ihr als Team überhaupt? Wen braucht ihr? Was muss man mitbringen, wenn man da jetzt sagt, ey, das hört sich cool an, da habe ich Bock zu, will zu euch kommen?
Ich glaube, das ist aus dem Gespräch hier so ein bisschen rausgekommen, dass wir eine gestalterische und eine technische Perspektive haben und dass alle, die bei uns arbeiten, das teilen in unterschiedlichen Gewichtungen. So, also wenn man Lust hat auf diese Mischung, dann sind wir immer daran interessiert, neue Leute kennenzulernen und unser Team zu erweitern. Und das Team ist extrem vielfältig, also aus vieler Herren Länder. Das Büro läuft auf Englisch, weil es einige Leute gibt, die mittlerweile sprechen sie ganz gut Deutsch, aber wir haben uns daran gewöhnt, dass es dann doch irgendwie quasi Common Ground ist, dass wir auf Englisch sprechen. Und wir sind, ja, also wir haben Architekten und Kunsthistoriker, die tolle Developer und Designer sind.
Und Autoverkäufer.
Und Autoverkäufer. So, also das ist wirklich ein sehr...
Die bunte Mischung macht's.
Wirklich ein sehr bunter Haufen. Und ja, also das ist wirklich eine Frage von Spirit und habe ich Lust drauf, auch weil die Formate sich so schnell oder selten sich wiederholen, so vielfältig sind. Also man muss Lust drauf haben, die Dinge das nächste Mal anders anzugehen und da ständig was Neues zu lernen. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch ein total großen Benefit, den wir mitbringen oder anbieten können, dass es bei uns, glaube ich, wirklich nicht langweilig wird.
Ja, Eno hat es ja eingangs gesagt, wir sitzen in Frankfurt im Osten, im Gallus. Wir sind 20 Leute, um die 20.
Doppelt so groß wie wir.
Das war unser Anspruch, doppelt so groß zu sein wie ihr. Wir sind 20 Leute. Wir sind auch in den vergangenen 3 Jahren von, glaube ich, etwa 6 Leuten dann jetzt auf diese Größe angewachsen. Wir suchen immer wieder Leute, die begeisterungsfähig sind und begeistert sind von dem, was sie tun. Wir brauchen Leute, die entsprechend Bock haben, die Dinge zu gestalten und, wie Eno das gesagt hat, sehr, sehr flexibel zu sein, nicht immer nur nach Schema F zu arbeiten.
Genau, und wir haben eigentlich fast nur Generalisten bei uns. Also es gibt wenig spezialisierte Rollen bei uns. Es ist immer eine Vielzahl von Tools. Es ist immer Verständnis fürs große Ganze notwendig. Und auch eine gewisse Selbstständigkeit, sich die Aufgaben zu verstehen und die so zu portionieren, dass sie dann ins Gesamtkonstrukt reinpassen. Weil dadurch, dass es jedes Mal so anders ist, kann man das gar nicht so vorkauen, dass jeder sozusagen einen hundertprozentig eindeutigen Arbeitsauftrag hat. Das muss sich im Team zusammenfügen und sozusagen in einem gewissen Maß von selbst verstehen.
Immer ein dynamischer Prozess.
Ja.
Apropos dynamischer Prozess, eine besondere Fähigkeit braucht man, wenn man bei uns arbeiten möchte. Und das ist
Kochen.
Kochen. Oh. Man muss kochen können. Also es reicht, wenn man ein Gericht kann. Weil Teil unserer
Toast Hawaii.
dünnes Eis. Obwohl hatten wir schon mal, da gab es dann unterschiedliche Ansichten darüber, wie viel Knoblauch
auf einen Toast
Hawaii passen.
Das hat sich dann auf eine CO pro Toast eingependelt.
Ja, Gruß geht raus. Tatsächlich ist das Teil dessen, was wir auch einigermaßen einzigartig haben, ist, wir kochen jeden Tag intern bei uns. Einer oder zwei oder drei Leute aus dem Team stellen sich jeden Tag bei uns in die Küche, die entsprechend auch die Größe hat und alle möglichen Annehmlichkeiten, um dann für das gesamte Team dann ein Mittagessen zu zaubern.
Das ist super cool.
Und das ist wirklich cool, macht auch super viel Spaß. Und
habe ich so auch tatsächlich noch nicht gehört von irgendjemandem, der hier im Podcast war.
Ja, wir sind mal gespannt, wie das weitergeht, sollten wir weiter wachsen, weil wir haben schon gemerkt, also Gerichte, die für 6, 7, 8 Leute gehen, die dann nochmal hoch zu skalieren auf 15 Leute, wenn.
Das ist schon stramm.
Das ist schon stramm. Aber ja, das ist schon super. Ne? Also, und dadurch auch, dass wir
gute Teambuilding-Maßnahmen.
Ja. Und dadurch, dass wir halt auch, wie Eno eingangs sagte, Leute haben, die aus allen möglichen Weltregionen kommen, dann gibt es dann immer wieder mal schöne, leckere Überraschungen irgendwie aus dem persischen Raum oder aus Korea.
Jetzt habe ich richtig Hunger.
Jetzt haben wir ja auch schon.
Ja, das passt.
Das ist schon Mittagszeit. Ja.
Nee,
also ist echt geil.
Ihr kocht dann gleich für mich und für das Team?
Ja, wenn du mitkommst, heute gibt es der Julius
Köttbullar.
Genau. In vegan und Köttbullar. Fleisch.
Und Fleisch, okay.
Das ist ja super flexibel.
Und
ja.
Potato Wedges, genau.
Ja.
Julius.
Alles, was das Herz begehrt.
Vielen Dank, Julius. Freue mich nachher schon sehr drauf.
Jetzt freue ich mich auch drauf, aber ich darf es nicht essen. Genau, okay. Gut, vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurück, Fokus weg vom Essen. Wie sieht denn so ein Alltag vielleicht auch allgemein mal bei euch aus? Abgesehen jetzt vom Mittagessen.
Wie sieht so ein Arbeitsalltag bei uns aus? Also das hängt natürlich auch davon ab, wer in welcher Rolle jetzt ist. Eine Sache, die man so sagen kann, wir versuchen trotz aller Remote-Arbeit, die es gibt und die auch jedem immer ermöglicht wird, wir haben für uns gemerkt, dass das Arbeiten im Team vor Ort, gerade wenn es darum geht, diese Produkte, die wir auf die Beine stellen, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich ständig miteinander auszutauschen und auch nicht nur über digitale Kanäle dann miteinander schreibt, sondern auch mal das Gespräch an der Kaffeemaschine dann nutzen kann. Deswegen, wir sind zum größten Teil immer vor Ort im Büro und wie gesagt, es gibt auch einen guten Anlass, wenn es mittags was Leckeres zu essen gibt. Und ansonsten weiß ich nicht, wie man das so beschreiben kann.
Also ich kann sagen, dass aus meiner Sicht der Alltag sich in einer gewissen Weise professionalisiert hat. Also wenn ich gucke, wo wir herkommen und wie wir uns entwickelt haben, haben wir früher alle um einen Tisch rumgepasst mit 10, 12 Leuten und dann hat Kommunikation automatisch stattgefunden und alle wussten, woran man gerade arbeitet und eben, es gibt dann so einen Kipppunkt mit irgendwie 12, 15 Leuten, wo das nicht mehr automatisch funktioniert. Und es war ein bisschen ein Lernprozess über die letzten Jahre, weil ich selber auch, wie gesagt, nur Kunst studiert habe und Management eigentlich nicht kann und dann fällt einem diese Rolle aber irgendwie zu. Und ich finde, dass wir mittlerweile eigentlich einen ganz ordentlichen Prozess haben dafür, wie Projekte ablaufen, also mit einem Briefing und am Ende, wenn das Projekt läuft, auch wirklich Dailies, wo sich alle täglich dazu treffen und austauschen, wo man gerade steht. Und im Rahmen dieser organisierten Touchpoints ist es so, dass man selbstständig und selbstbestimmt arbeiten kann. Also wir haben Leute, die tauchen um 8.30 Uhr auf und andere, die tauchen um 11 Uhr auf und dann gibt es halt so eine überlappende Zeit in der Mitte, wo das irgendwie funktioniert. Aber jetzt mal abgesehen davon ist es sehr selbstbestimmt und
da kommt wieder das Wort agil.
Ja.
Ja, genau. Also ich flexibel, wir haben auch Leute bei uns, die haben, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe einen jungen Sohn, wir haben ein paar andere, die Familie haben.
Ich habe drei.
Ja. Künstler eben, der kann dann frei interpretieren. Dann gibt es natürlich dann auch dann so Modelle, wo man jetzt nicht irgendwie Vollzeit arbeitet, sondern eben auf 80% oder all diese Dinge. Also wir sind an dem, was der Eno auch gesagt hat, so an der Schwelle, wo, dass man die Sachen aus dem Freeflow rausgeholt hat und in Strukturen reingeführt hat. Wir wollen auch weiterhin die Strukturen noch besser ausbauen. Jetzt nicht unbedingt, dass wir mehr Regeln haben, sondern damit wir die Klarheit für alle schaffen, was ist der Spielplatz, in dem man sich befinden kann und in dem man sich dann entsprechend austoben kann. Und das ist ein Prozess, der schon seit 2 Jahren läuft und der auch unabsehbar immer weiterlaufen wird. Da gibt es, glaube ich, auch keine finale Struktur, wo man sagt, jetzt haben wir alles geschaffen und alles geschafft, sondern wir werden versuchen, weiterhin die Painpoints, die es im Alltag gibt, die zu beheben und die schönen Dinge weiter auszubauen. So.
Darf man hier nach konkreten Rollen fragen?
Na klar.
Also das, was uns tatsächlich fehlt, ist jemand, wir haben überhaupt keine Sales-Abteilung. Wir sind gewöhnt, dass das Telefon klingelt und das ein Projekt zum anderen führt. Und was uns fehlt, ist jemand, der das, was wir machen, nach außen trägt und hilft, das zu kommunizieren, der aber auch natürlich irgendwie ein Verständnis davon hat und das mit durchdringt und mit einer Begeisterung dafür hat. Also es bringt uns nichts, jemand, der sozusagen Kaltakquise-mäßig Telefonklinken putzt, sondern im Grunde eine Person, die ja schon aus dem, also Begeisterung mitbringt für den Bereich, in dem wir arbeiten, aber
das gut kommunizieren kann.
Das gut kommunizieren kann, ja.
Und der ein gutes Netzwerk hat, oder?
Das ist auch nie verkehrt.
Ja, genau. Ja. Das wäre so eine Position. Eine andere Position, die ist dann auf dem anderen Ende des Spektrums angesiedelt ist, was unsere interne Organisation anbelangt. Wenn jemand Lust hat, irgendwie vielleicht halbtags Office-Management zu machen bei uns. Dadurch, dass wir viele Generalisten sind und viele Projekte gleichzeitig jonglieren müssen. Jemand, der einfach Bock hat, so einigermaßen inkohärenten Haufen zu organisieren und
der Ruhepol.
Und, genau. Dafür zu sorgen, dass wir rechtzeitig unsere Dinge an die richtigen Orte stellen.
Genau, und im Kontext Hyperslides, Vermarktung als eigenständiges Produkt und Vermarktung an andere Kunden sozusagen das Produkt, also wir bauen es ja, um die Eintrittsschwelle oder die Verwendung von Mixed Reality für Präsentationen einfacher zu machen, auch günstiger zu machen. Und da braucht es eine Kommunikationsperson dafür, die nach draußen geht und das erklärt, was das kann.
Das erinnert mich sehr an uns. Wir sind auch gerade so, von Messe zu Messe werden wir immer strukturierter, immer professionalisierter, immer professioneller. Wir sind jetzt auch mittlerweile 12 Leute, also noch mal ein kleinerer Haufen.
Innerhalb von jetzt der letzten halben Stunde seid ihr von 10 auf 12 Leute
gekommen. Genau, das ist zwei neue dabei.
Das ist auf jeden Fall ein verrücktes Wachstum.
Nächsten Montag kommen 2 neue dazu.
Ah ja, sehr gut.
Also
sehr
innerhalb von Wochenende.
Ja.
Nicht ganz die 2 Minuten.
Ja, cool.
Genau, wo melde ich mich denn am besten, wenn ich als Zuhörer sage, ja, das klingt alles cool, ich habe da Bock drauf, Sales oder auch Management oder generell.
Ich glaub, wir haben eine E-Mail-Adresse.
Ja, einfach über die Website info@nsync oder
jobs@nsync. Es gibt so. jobs@nsync oder info@nsync.
Ihr werdet auch, wenn ihr das denn wollt, in den Shownotes verlinkt sein, per LinkedIn.
Mhm. Ja,
also auch gerne. Da oder auch einfach direkt anschreiben, ja.
Genau.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum Abschluss nochmal zu ein paar kleinen persönlichen Fragen. Habt ihr denn irgendwie welche Lieblingspodcasts? Wenn nicht, auch nicht schlimm.
Also ich habe zwei Lieblingspodcasts, die ich gerne höre. Das eine ist Revisionist History von Malcolm Gladwell. Den kennt vielleicht der ein oder andere, ist ein Bestseller-Autor aus Kanada ursprünglich. Und was ich daran mag, ist, dass er hat eine tolle Art und Weise, wie er Geschichten erzählt. Und Revisionist History ist im Prinzip das, was man vielleicht erwarten könnte von einer Geschichte, zu merken, wie das auf den Kopf gestellt wird und eigentlich was komplett anderes ist, als man ursprünglich sich vorgestellt hatte. Und da ist eine ganze Reihe von Themen. Da sind technische Themen dabei, da sind Alltagsthemen dabei, da sind historische Themen. Hat aber jetzt nichts mit Geschichte im eigentlichen Sinn zu tun, was der Titel vielleicht suggerieren würde. Mein zweiter Lieblingspodcast hat sehr viel mit Geschichte zu tun. Der heißt Empire. Und das wird gehostet von William Dalrymple und Anita Arendt, Historiker und eine BBC-Journalistin. Und die schauen sich mal auf der ganzen Welt an, wie Weltreiche gegründet und gefallen sind. Und der Ausgangspunkt ist das britische Empire und wie das in Indien etabliert wurde. Und darüber hinaus aber dann auch das Osmanische Reich, das Römische Reich und dann viele Themen, die dabei noch mit anfallen, so Diskussionen über Sklaverei und generell Menschheitsgeschichte und so weiter, würde ich jedem ans Herz legen, der sich für diese Themen interessiert.
Klingt gut, probiere ich als nächstes. Mein Lieblingspodcast ist tatsächlich Lex Fridman, der lädt Wissenschaftler und Persönlichkeiten aus der Tech-Branche ein und kaut mit denen den aktuellen Stand der Wissenschaft und Weltanschauung durch und fragt sie natürlich auch nach ihrem persönlichen Werdegang. Und mich hebt es immer aus dem Pacing vom Alltagsgeschäft raus und hilft mir zu verstehen, dass es in der sich schnell drehenden Welt alle eigentlich sozusagen über die großen Fragen nachdenken. Und es erdet mich ein bisschen und ist einfach auf einer anderen Geschwindigkeitsebene und mit einer anderen Tiefe unterwegs und ist mein Mittel, um runterzukommen.
Sehr cool. Gut, habt ihr zum Schluss noch irgendetwas, was ihr den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtet? Was Inspirierendes, was Lustiges, was euch gerade irgendwie einfällt?
Wir haben ein Motto tatsächlich, was uns leitet im Umgang mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, und es ist:
Don't be a dick.
Sehr gut, gutes Motto. Das ist ein schöner Abschluss. Dann herzlichen Dank, dass ihr da wart. Mir hat das riesig Spaß gemacht mit euch beiden. Und an alle Hörerinnen da draußen, falls ihr irgendwelches Feedback habt, gerne uns schreiben, uns bewerten. Lasst uns ein paar nette Nachrichten da, gerne per Social Media oder per Mail. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
ITCS, Pizza Time Podcast.